Und manchmal hat man so das Problem, ne, dann fällt einem was Neues ein, dann bist du gerade auf der Autobahn und dann ist das ja doch ein bisschen problematisch, ein neues Ziel einzugeben. Wenn man so im vollen Lauf ist, macht das manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. Und da ist das gut, mal seinen Lauf zu unterbrechen und so ein bisschen innezuhalten, ne? Sich neu auszurichten. Und da ist es manchmal einfach ein Stopp nötig, ne? Auch wenn wir, sagen wir, auf unserer Lebensautobahn, ne, oder auf unserem Lebensschiff sind wir häufig so beschäftigt. Und da kostet das manchmal Mühe, einfach mal runterzukommen, ja, nachzudenken, auf Gott zu hören. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr wichtig ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ne, also es ging hier um das Buch Jona, ne? Das haben sicherlich viele von euch schon gelesen, ne? Das ist gut bekannt eigentlich von den Leuten, die irgendwo im Kindergottesdienst schon mal waren. Die haben alle schon die Geschichte mit dem großen Fisch, ja, oder meistens sagt man ja ein Wal gesehen. Und wenn man so ins Buch Jona reinguckt, dann denkt man, oh, es steht unter den prophetischen Büchern, wo prophezeit er denn? Ja, und ist ja mehr so eine Erzählung. Und wenn wir das nicht in 2. Könige 14, Vers 25 stehen hätten, dass er Prophet ist und auch erfolgreich geweissagt hat und die Dinge auch wirklich eingetreten sind, die er prophezeit hat, dann wüssten wir das gar nicht so genau, dass das ein Prophet ist. Und der Jona, der war auch so auf seinem Lebensweg, der war gut beschäftigt, der hatte zu tun, ja, Gott hat ihn gebraucht und der war unterwegs. Und dann kommt so plötzlich in sein Leben Gottes Reden hinein, so wie wir es eben im Anspiel gehört haben. Geh nach Ninive, ja, neues Ziel, neue Berufung, ja, und so kommt das manchmal in unser Leben auch hinein, dass Gott auf einmal eine neue Aufgabe, ein neues Ziel eingibt, ja, uns eingibt. Und wir können das in unseren Navi eingeben oder so, ja, in unsere Lebensplanung letztendlich verarbeiten. Und häufig kennen wir eigentlich unsere Berufung. Häufig wissen wir, was Gott auch unter unserem Leben geredet hat, denn Gott redet gerne und er möchte auch, dass wir ihn verstehen, dass wir an seinem Plan teilnehmen. Die Frage ist dann häufig, wollen wir das? Haben wir unser inneres Ja dazu? Wollen wir zuhören, was Gott in unser Leben hereinspricht? Und unser Jona, der hat ja gut gehört, der hat alles verstanden, ne? Aber das hat ihm dann doch nicht so in den Kram gepasst, was er da so gehört hat. Ja, er geht mutig los, aber in die falsche Richtung. Ja, weil er letztendlich sich da nicht drauf einlassen will. Ja, man kann so ein bisschen nachdenken, wo kann das denn dran gelegen haben, ne? Eine Lösung hier wurde schon in dem Drama angegeben, ne, dass er schön prophezeit, ne, Gott gibt hinterher Gnade und er steht dann als der Depp da. Und, oder alttestamentarisch gesprochen, vielleicht als der falsche Prophet, ne, der irgendwas weisgesagt hat, was gar nicht eintritt. Andere Sachen werden auch im Jona-Buch erwähnt, im 3. Kapitel, dass er sollte eigentlich zu den Assyrern gehen, ja. Und die Assyrer waren nun mal bekannt als relativ brutale Macht, die nicht sehr angenehm mit ihren Gegnern umging. Ja? Ja, die schnitten ganz gern die Köpfe ab und stapelten die so auf und so und hängten. Ja, das wussten die in Israel auch. Ne? Die hatten leider schon negative Erfahrungen auch mit den Assyrern gemacht. Und da war er eigentlich überhaupt nicht scharf drauf. Weil so ein Botschafter damals mit einer schlechten Botschaft, wenn er zum anderen König kam, der wurde ganz gerne mal mit der Botschaft identifiziert und das konnte ihm auch das Leben kosten, so als Botschafter. Ne? Also Botschafter in der damaligen Zeit mit schlechten Botschaften war ein unangenehmer Job und vielleicht hat Jona auch gedacht, ja, das lassen wir lieber aus. Ne? Ich würde noch ein bisschen länger im Rennen bleiben, als mich da wissentlich in Gefahr zu begeben. Ne? Und vielleicht habe ich ja gar nicht richtig gehört oder kann man ja viele Entschuldigungen so anführen. Vielleicht hat er sich das auch gedacht, ja Mensch, vielleicht verschont jetzt Gott die Leute und in Zukunft hat vielleicht Israel dann einen Gegner, der sehr unangenehm ist. Vielleicht hat er sogar sehr weit gedacht, vielleicht prophetisch sogar in die Ferne gesehen. Weil das ist ja, was so 100 Jahre später auch wirklich passiert. Die Israeliten werden von den Assyrern, das Nordreich, weggeführt. Die überwinden letztendlich Israel. Und so war er da im Kampf und hat die Flucht gewählt. Ja, aber auf seinem Flucht, ich denke, der hatte schon so einen inneren Navi, der ihm immer gesagt hat, bitte umkehren. Ja, weil Gott lässt uns ja nicht einfach so in die falsche Richtung laufen. Ja, er möchte ja, dass wir in die richtige Richtung gehen. Aber was kann man mit so einem Navi machen? Wenn der nervt, habt ihr eine Idee? Ausmachen, stummschalten, ne? Da hat man seine Ruhe. Und das können wir uns auch fragen. Was ist mit unserem inneren Navi? Haben wir Gottes Reden gehört? In welche Richtung begeben wir uns? Haben wir unser Navi, begeben wir in die richtige Richtung oder haben wir unser Navi auch ausgeschaltet? Ja, manchmal hat man so eine unangenehme Aufgabe und dann kann man das auch versuchen, so auszusitzen. Ne? Vielleicht löst sich ja das Problem ja von alleine. Oder man befindet sich sogar auf der Flucht davon, dass man es nicht gehen will. Man will lieber seine eigenen Wege gehen, die man für die besseren hält. In unserem Anspiel hat ja, oder auch im Buch Jona, der hat ja dann doch deutlich die Macht Gottes unterschätzt. Er dachte, Tarsis, ne, da kommt ja nicht von ungefähr da drauf. Das war sozusagen damals so am anderen Ende der Welt. Ne? Das, was man so kannte im Mittelmeerraum, ne, in Spanien, weiter konnten die Leute damals gar nicht so richtig denken. Das weiter war gar nicht verkehrstechnisch groß erschlossen. Und dann dachte er vielleicht, Tarsis ist eine gute Idee, um vor Gott wegzulaufen. Und dann geht er auch zum Schiff, ne, und zahlt also den vollen Fahrpreis, ohne zu handeln. Ne. Das war ihm die Sache wert. Ja. Und dann geht er da aufs Schiff und im Schiff selber, dann verkriecht er sich erstmal, dann legt er sich dann schlafen, geht unter Deck. Aber Gott ist seine Aufgabe, seine Berufung doch sehr wichtig. Und so schickt er im Grunde so einen gewaltigen Sturm daher. Den hat man jetzt im Anspiel nicht ganz so deutlich gemerkt, aber eigentlich kommt danach ein Sturm. Die hatten mächtig Gegenwind und die hatten so viel Gegenwind, dass die Leute am Schiff, die hatten echt Panik. Die dachten, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir alle unter. Ne? Und der Captain kommt runter und sagt, ey, steh mal auf, Junge, jeder betet hier zu seinem Gott, damit wir hier irgendwie noch am lebendigen Leib rauskommen. Und der Jona, der wusste auch, der braucht eigentlich gar nicht so viel beten. Weil er weiß eigentlich, woher dieser Sturm kommt. Und da können wir uns eigentlich auch fragen, was machen wir, wenn so Stürme kommen, wenn wir auf der Flucht sind? Legen wir uns da auch erstmal schlafen? Verkriechen wir uns da vor Gott? Wollen wir da nichts hören? Gehen wir besser nicht zum Hauskreis? Könnten prophetisches Reden geben oder sowas? Oder die könnten mich fragen, was ich so mache? Oder zum Gottesdienst, muss man ja nicht, kann man besser ins Kino gehen sonntags oder so, ne? Da kommen einem ganz andere Ideen und man verkriecht sich da so. Und dann lässt Gott auch schon mal Stürme in unserem Leben zu. Manchmal sendet er auch richtig Stürme. Also wenn du einen Sturm im Leben hast, der kommt nicht notwendig nur durch die Umstände oder vielleicht vom Teufel so ein Angriff. So ein Sturm kann auch von Gott kommen. Und ich habe schon so manchen Menschen erlebt, der durch einen Sturm in seinem Leben zu Jesus gefunden hat. Und ohne diesen Sturm in seinem Leben wäre er schön brav immer auf seinem alten Kurs geblieben und weitergegangen. Und so können so Stürme, ist es günstig auch mal auch zu fragen, woher kommt der Sturm? Und durch so einen Sturm, da kann man sich auch zu Gott treiben lassen. Ja, dass wir ihn fragen, was hat es mit diesem Sturm auf sich? Und er wird uns das auch sagen. Er wird uns sagen vielleicht, er kommt von mir, kehr um. Oder er wird dir Kraft geben, den Sturm durchzustehen. Dann sagt er, kommt nicht von mir. Das ist Gegenwind, den du so irgendwo aufgefangen hast. Da sind Leute gegen dich aufgestanden. Ja, und er gibt dir Mut zu stehen im Sturm. Er ermutigt dich. Und vielleicht gibt es sogar mit einem Wort der Vollmacht, diesen Sturm zur Ruhe zu bringen. Ja, da gibt es eigentlich viele verschiedene Möglichkeiten. Und so sind Stürme in unserem Leben immer wieder ein guter Anlass, Gott zu fragen, bin ich hier auf Kurs? Woher kommt der Sturm? Was kann ich damit tun? Aber wie gesagt, Jona brauchte gar nicht groß zu fragen. Der wusste schon, woher der Sturm kam. Er wusste, dass er auf der Flucht war vor Gott und dass er ja da auch nicht 5 Grad sein lässt, sondern ja, der Sturm wegen ihm kam. Und dann bietet er den Seeleuten so eine Lösung an. Komm Jungs, schmeißt mich über Bord, seid da problemlos und habt ihr Ruhe. Aber die Seefahrer, die waren doch vielleicht gottesfürchtiger als er dachte. Ne? Die wollten das erst gar nicht machen. Die haben gesagt, komm, wir versuchen irgendwie an Land zu rudern, irgendwie hier zu kämpfen, damit wir hier alle heil rauskommen. Aber der Sturm wurde immer heftiger und schließlich auf das Reden des Propheten hin nahmen sie dann Jona wirklich und schmissen ihn ins Wasser. Dann kann man denken, das ist eigentlich schon schlimm genug mit Sturm im Wasser. Ne? Und dann kommt er so vom Regen in die Traufe. Ne? Dann kommt da so ein Riesenfisch an. Und dann einmal, hupp, dann ist Jona weg. Ne? Also viele nebenan, ne? Auch in seinen Büchern, ne? Hat man so mal so ein großes Walbild. Ne? Dann wird er vom Wal verschluckt. Ja, ich habe tatsächlich auch mal nachgeforscht, in so einem Walbauch kann man tatsächlich überleben. Ja, klingt unwahrscheinlich, ist aber so. Also es sind schon mal Fischer hinter so einem Wal hergefahren, hinter ihrem Kollegen, der verschluckt wurde, und haben ihn dann nach dem Tag noch lebendig rausgeholt. Der sah aber nicht mehr so gut aus wie vorher, aber hat gelebt. War schon ein bisschen anverdaut. Ja, aber es ist möglich, bei so einem Lungenatmer im Bauch, da kann man überleben. Ja, und Gott hat das scheinbar auch gewusst. Und sendet dieses hochmoderne Art von Taxi mitten auf See. Ja? Und er wird da so mitgenommen, er weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann ist erstmal dunkel. Und wir haben das ja hier schön vorgespielt gesehen. Da dachte er jetzt endlich, jetzt ist Schluss. Ne? Das war's. Ne? Ich habe jetzt, ich habe vergeigt, sagen wir schön. Ich habe daneben gehauen. Ne? Und jetzt, boah. Ende. Ne? Jetzt bin ich Fischfutter, ne? Und jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber in dieser Situation, ne? Wo alles dunkel ist und die Magensäfte so an dir knabbern oder an ihm, denkt er doch dran, es gut Buße zu tun. Vielleicht ist das Letzte, was ich hier mache. Und es ist gut, Gott zu preisen, weil er ist wirklich gut. Und er tut, was er sagt. Und ist ein guter Gott. Und so preist er Gott im Bauch des Fisches. Und er kehrt um. Und dann passiert was Erstaunliches. Ne? Dieser Fisch wird ja jetzt vom Verdauer zum Taxi und er fährt quasi mit dem Fisch. Der weiß ja gar nicht, was ihm passiert. Ne? Es sind ja keine Fenster drin im Fisch. Ne? Und er fährt letztendlich zum Land und Gott befiehlt diesem Fisch oder dem Wal, spuck ihn aus und das macht er auch. Und dann wird der Jona, der so ein bisschen 3 Tage in Magensäfte eingelegt war, wird er so an Land gespuckt. Ist er da? Hat er vielleicht auf seinem Navi nachgeguckt? Ich weiß nicht, Ortsschilder waren, glaube ich, auch damals noch nicht so üblich. Ne? Weiß auch gar nicht genau, wo er hingespuckt worden ist. Aber auf jeden Fall weiß er, naja, jetzt muss ich wohl gehen. Da gibt es wohl keinen anderen Ausweg. Und wenn die Buße auch echt ist, erwarten wir das von ihm auch eigentlich, dass er jetzt auf Gottes Reden eingeht und da gehen will. Und wisst ihr, manchmal erkennen wir auch in unserem Leben, ja, wir haben uns verrannt. Ne? Wir sind irgendwie im falschen Weg gegangen. Ne? Ja, wir haben doch unseren eigenen Weg gewählt. Manchmal ist das auch so wie Jona, der steckte irgendwie fest in der Sackgasse. Ne? Der hatte jetzt gar nicht mehr viel andere Möglichkeit, als hier innerlich umzukehren, ne? Im Gebet umzukehren. Aber selbst wenn wir total feststecken, uns total verrannt haben in irgendeiner Sackgasse, Gott hat für dich einen Weg aus der Sackgasse raus. Ne? Keine Sackgasse ist zu eng. dass du da nicht auch wieder rauskommst mit Gottes Hilfe. Und Gott möchte dich da führen auf den guten Weg. Er möchte dich weiterhin gebrauchen. Und egal wie schlimm oder wie blöd der Fehler war, den du gemacht hast, Gott möchte mit dir weitergehen. Und das macht er auch hier mit Jona. Gott, unser Gott ist wirklich ein Gott von zweiten Chancen. Da ist nicht einmal vorbei und aus und Schluss, sondern wir bekommen eine neue Chance, eine neue Gelegenheit. Und Jona ist diesmal wirklich gehorsam. Er geht dann nach Ninive, einer großen Stadt, und ruft letztendlich dieses drohende Strafgericht Gottes aus. Dass Ninive untergeht. Ne? Und er rennt 40 Tage, steht in der Bibel, durch die Stadt und sagt immer, ne, ja, Ninive wird untergehen in kurzer Zeit. Und das ist ein Strafgericht für eure Sünden. Und keiner rührt ihn an. Der kann das wirklich 40 Tage machen. Und im Gegenteil, den Leuten geht das irgendwie durchs Herz, was der sagt. Das hatte vielleicht Jona überhaupt nicht erwartet. Und sogar der König ruft letztendlich ein Fasten, eine Buße auf für das ganze Volk. Stell dir mal vor, die Frau Merkel würde hingehen und Buße verhängen über Deutschland. Sagen, okay, Leute, alle fahren auf halbnass, jeder bleibe zu Hause, keiner gehe zur Arbeit und tut Buße für die schlechten Werke. Eine dramatische Aktion, ne? Können wir uns kaum noch vorstellen, aber der König damals, der hat das gemacht. Der hat das mit seinen Untergebenen gemacht, eine Buße ausgerufen und die haben das tatsächlich gemacht. Die haben sich vor Gott gedemütigt und Buße getan. Und der Jona, der hat ja jetzt so seinen Job endlich erledigt, ne? 40 Tage, und dann ist er mal vorsichtshalber aus der Stadt rausgegangen, ne? Hat vielleicht so gedacht an Sodom und Gomorra und hat gedacht, ist vielleicht nicht so günstig, wenn ich jetzt hier bleibe, ne? Vielleicht Schwefel vom Himmel und so, ja, ist vielleicht schwerwiegend. Ne? Und dann ist er so aus der Stadt rausgegangen, aber noch so, dass er die ganz gut sehen konnte und hat so gewartet. Er wollte jetzt, dass das endlich klappt. Ne? Jetzt tut sich irgendwie der Boden auf, verschlingt die Stadt, Feuer, wie gesagt, irgendwas vom Himmel, vielleicht ein Meteor. Ich weiß gar nicht, ob sie sowas kannten damals. Ne? Weg damit. Ne? Ist doch jetzt Schluss. Ich hab jetzt mein Ding gemacht und jetzt möchte ich auch gerne das Resultat hier sehen. Und der sitzt dann so in der Sonne und grillt da so vor sich hin und wartet. Und er wartet. Und er wartet immer noch. Und so im Warten kommt er jetzt so langsam schlecht drauf. Gott hat mich geschickt für das Strafgericht und ich habe doch gleich gesagt, das gibt wieder nichts. Und er wird so sauer, er wird echt sauer. Er ist, das schreibt die Bibel, zu Tode betrübt darüber. Also er will nicht mehr leben. Er denkt, Mann, das ist nicht so gelaufen, wie ich dachte. Da kann ich auch gleich tot sein. Da kann ich auch gleich sterben. Was soll ich überhaupt noch hier? Und Gott macht was Schönes. Er lässt einfach so einen Rizinusbaum über eine Nacht entstehen. Und da entsteht so eine schöne Pflanze. Ein Rizinus steht in der Bibel. Da ist leider kein Bild mitgebracht. Kleines Busch oder Bäumchen. Und das Bäumchen spendet ihm Schatten. Und der Jona, der hat so einen Spaß. Oh, ist das nicht schön. Ne? Jetzt richtig Logenplatz. Ich sitze hier, gucke auf Ninive. Das Gericht kommt bald. Und ich sitze im Schatten und nicht mehr in der Sonne. Oh, ist das nicht schön. Und er freut sich so über diesen Rizinus. Und er denkt, wow, vielleicht auch, ist das ein Geschenk von Gott. Ne? Also so ein Rizinus, der wächst nämlich nicht über Nacht so einfach aus der Erde und spendet Schatten. Er braucht schon seine Zeit zum Wachsen. Und ich denke mir, er hat sich schon gedacht, das ist jetzt was Übernatürliches, das ist ein Geschenk von Gott. Vielleicht, weil ich so toll war und so treu. Und wie er sich so freut, und dann geht wieder ein Tag um, dann legt er sich schlafen und am nächsten Morgen er erwacht. Ist der Rizinus kaputt? Da ist doch sein schöner Rizinus. Den gibt es nicht mehr. Vor dort, von oben bis unten, der ist Schrott, der macht nichts mehr. Und Jona erneut, er ist sauer, er ist betrübt. Ne? Also wieder erneut, betrübt bis zum Tod. Das so ein, er weiß auch gar nicht, so ein Schädlingsbefall hat das Ding jetzt einfach kaputt gehen lassen. Und Jona ist jetzt mit seinen Gefühlen schon ziemlich durch den Wind. Und Gott möchte aber ihm helfen. Er möchte ihm sein Herz offenbaren. Sein Herz für die Menschen. Sein Herz für die Nationen. Manchmal haben wir das auch in unserem Leben. Da gehen wir Gottes Weg und dann entwickelt sich das aber dann doch nicht so, wie wir uns gedacht haben. Da haben wir so unsere Pläne zu Gottes Weg oder Gottes Gedanken und das läuft dann hinterher anders und da können wir manchmal genauso sauer sein wie der Jona. Wir denken, boah, das ist aber blöd. Jetzt mache ich schon das, was Gott mir sagt und jetzt kommt das nicht so raus, wie ich mir. Und Gott sind da unsere Gefühle nicht egal. Und er hilft. Er hilft dem Jona, der hilft uns genauso. Und ich lese mal jetzt eine Passage aus dem Ende von Jona vor, weil das sind so die letzten beiden Verse, weil sich da so schön Gottes Herz offenbart. Also Jona 4, von Vers 11 und 12. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen, der als Sohn einer Nacht erstand und als Sohn einer Nacht zugrunde geht. Ja, also der in einer Nacht gewachsen ist und in einer Nacht wieder kaputt gegangen ist. Und ich, sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken und wegen einer Menge Vieh. Und da wissen wir auch schon, die Stadt Ninive, das war nicht so ein kleines Dorf. Das war früher für die damaligen Verhältnisse eine wirklich riesige Stadt. Also da lebten mindestens 120.000 Menschen. Ne? Das liegt ein bisschen dran, wie man halt zwischen der rechten und linken unterscheidet, wie man es halt auslegen will, ob man denkt, das sind kleine Kinder gewesen. Ja, dann lebten da deutlich noch mehr, ne? Vielleicht eine 500.000 oder mehr. Oder ist vielleicht geistlich gemeint, ne, dass sie keinen Plan hatten, ja, was Gott will oder nicht und deshalb nicht wissen, in welche Richtung sie gehen. Dann waren es nur so 120.000. Und Gott stellt hier am Schluss einfach eine Frage. Sollte ich nicht deshalb betrübt sein? Und die Frage am Schluss des Buches bleibt offen. Und diese Frage, die stellt sich dann auch dem Leser. Sollten wir nicht betrübt sein über die vielen Leute, die verloren gehen. Und vergleichbare Aussagen, wie im Buch Jona, die finden wir auch an verschiedenen anderen Stellen in der Bibel. Ich nenne euch nur eine. In Hesekiel 18, Vers 23, da steht, sollte ich wirklich Gefallen am Tod des Gottlosen haben, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er von seinen Werken umkehrt und lebt. Ja, Gott möchte einfach Menschen zur Umkehr rufen, zur Buße rufen, zu ihm hin. Er möchte nicht Gericht ausüben. Er möchte nicht, dass irgendwelche Leute in die Hölle kommen. Er möchte nicht, dass irgendwelchen Leuten schlecht geht. Er möchte nicht, dass irgendwelche Leute krank werden. Er möchte, dass es den Menschen gut geht und dass sie mit ihm Gemeinschaft haben. Und auch wir in unserem Umfeld, wir leben ja hier auf der Erde, ne? Ich denke, ihr habt das auch schon gemerkt. Um uns herum leben nicht nur perfekte Leute. Und um uns herum, da gibt es manchmal sogar Leute, die erkennen wir wirklich als grausam. Wir erkennen ganz deutlich, ne, die haben mit Jesus nichts zu tun. Ne? Zum Volk Gottes gehören die nicht. Und das merkt man in allen ihren Handlungen. Und wir haben in unserem Umfeld manchmal wirklich Leute, wo wir merken, ja, das sind nicht nur Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, die sind auch wirklich dagegen. Die bekämpfen Gott und bekämpfen auch die Leute, die ihm nachfolgen. Die sind wirklich so Gegner des Evangeliums. Und dann gibt es Leute, von denen wir wünschten, die wären lieber nicht da in unserem Umfeld. Wenn wir so in den Nachrichten gucken, so abends im Fernsehen. In der Regel kommen ja immer die schlechten Sachen im Fernsehen, habt ihr sicher schon gemerkt. Die guten Nachrichten sind wirklich ein kleiner Teil nur. Da werden einem viele, viele Beispiele gebracht für Leute, die schlecht sind. Jeden Abend. Und da braucht man vielleicht nur denken, IS ist so ein Schlagwort im Moment, islamischer Terror. Und die mag man nicht so. Und das ist schwierig für einen. Aber Gott, für Gott sind alle wichtig. Und er hat ein Herz für die Verlorenen. Ich habe mal nachgeguckt in der Encyclopædia Britannica. Die haben eine schöne Statistik mal gehabt vom Jahr 2010. Ich werde euch nicht mit den ganzen Zahlen nerven. Ja. Aber wenn man da nachliest, dann sieht man, 2 von 3 Leuten sind nicht Christen. Und unter Christ wurde auch alles zusammengefasst, was sich irgendwie Christ nennt, ja, sich Christ auf die Fahne schreibt. Ne? Da weiß man auch nicht, wie viele davon wirklich Jünger Jesu sind. Aber 2 von 3 sind das nicht. Und Gott hat wirklich ein Herz für diese ganzen verlorenen Menschen. Und mich selber greift immer mal wieder Stellen aus dem Neuen Testament, und ich lese euch eine mal vor, die steht in Matthäus 9, Vers 36. Und da guckt Jesus über die Volksmenge. Und als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren. Die Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe ohne Hirten können ganz schlecht überleben. Jesus war wirklich zutiefst, da steht sozusagen, in seinen Eingeweiden getroffen. Das ging ihm, ist ihm auf den Magen geschlagen, oder wie man das ausdrücken kann. Das hat ihn wirklich zutiefst berührt, zu sehen, da gibt es viele Menschen und die gehen verloren. Und Jesus sendet, er ist selber hingegangen und er sendet auch uns. Ja. Ich mag immer wieder diesen Missionsbefehl. Ich habe da einfach Spaß dran, weil wir heute so einen Missionstag haben, lese ich ihn auch mal vor. Ich denke, der gehört hierzu. Aus Matthäus 28, Vers 19. Nun geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis zum Ende der Zeit. Dann 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt und wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also solche Missionsbefehle oder Missionsaufforderungen, uns auszustrecken nach den Verlorenen, die gibt es in der ganzen Bibel immer wieder. Und Gott möchte uns gebrauchen. Und auch, wenn wir vielleicht genauso wie Jona im Moment empfinden, wenn wir Angst haben, wenn wir vielleicht Abscheu haben, manchmal hat man auch so Gefühle, ach, die sind ja selber schuld, ne? Müssten die ja nicht, könnten wir mal christliches Fernsehen sehen, dann könnten die ja alle bekehren oder so. Die gehören nicht zu uns, ne? Ich fühle mich von denen bedroht. Das wäre am besten, wenn die nicht da wären und am Ende gehen die doch verloren. Ja, also Gefühle stehen häufig in uns auf und halten uns davon zurück, wirklich das Evangelium weiterzubringen. Aber Gott möchte uns hier gebrauchen. Gott möchte, dass wir vielleicht auch unser Wahltaxi hier nehmen und uns aufmachen zu unserer neuen Chance, dass wir auch umkehren von unserem eigenwilligen Gottesdienst, von dem, wo wir denken, das ist gut, um das zu machen, wo Gott uns hinschickt. Dass wir wirklich lernen, unsere Gefühle in die zweite Reihe zu stellen, hintanzustellen. Das, was die Bibel immer so schön nennt, mit sich selbst verleugnen. Die Sache, Jesus nach vorne zu bringen. Und dann können wir gehen und wir können wirklich Salz und Licht sein für die Menschen. Wir können ihnen dienen, wir können ihnen Gutes tun, wir können ihnen die Wahrheit von Jesus bringen. Wir können ihnen das Leben aus Jesus bringen. Und das gehört zu unserer Identität als Christen. Unsere Aufgabe ist nicht, Verkläger oder Richter zu sein, sondern wir dürfen Christi Sinn haben. Jesus sind. Seine Ziele dürfen auch unsere Ziele sein. Wir können uns berühren lassen von der Verlorenheit der Menschen. Und wir können uns zu ihnen ausstrecken und die gute Botschaft bringen. Wir sind hier, sagt man so schön, der Leib Christi. Ja? Die Leute, die Jesus im Moment auf dieser Welt verkörpern. Durch uns, die wir Jesus nachfolgen, da wird Jesus durch die fünf Sinne der Menschen hier auf der Welt erfahrbar. Ja, durch das, was wir tun, durch das, was wir reden, durch das, was wir machen, können die Menschen Gott erkennen. Und auf verschiedene Weise können wir uns an dem Werk Gottes beteiligen. Wir können gehen, ja, wir können beten. Beten ist immer wieder eine wichtige Sache, das merke ich ganz besonders in dem Land, wo ich bin. Ja, das steht auch im Lukas-Evangelium. Ja, die Stelle kennt ihr alle, Lukas 10, Vers 2 und 3. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in die Ernte. Ja, er sagt, geht hin, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Das wäre schon wieder eine eigene Predigt, ne? Könnt ihr euch entspannen, die erzähle ich euch heute nicht. Wir können auch beten, dass Gottes Auftrag in dieser Welt umgesetzt wird. Wir können für Arbeiter im Erntefeld auch beten. Ist ja interessant, dass er nicht sagt, ne? Bittet den Herrn und geht sofort, sondern bittet, betet. Ne? Er sagt nicht, geht sofort hin, sondern betet. Und in dem Land, wo ich bin, da gibt es noch gar nicht viele Arbeiter. Die meisten Arbeiter, die Gott braucht, zum Beispiel so Hirten, Evangelisten, Propheten, Apostel, Lehrer, die sind im Moment noch nicht errettet. Die sind da und die warten darauf, dass sie gefunden werden, dass sie von Gott berührt werden, um aktiv zu werden. Und für diese Menschen zu beten, ist häufig ein Schlüssel für Länder, wo im Moment überhaupt noch nicht so viel passiert. Da könnt ihr einen großen Anteil haben, dass Menschen errettet werden in den verschiedenen Nationen. Investieren im Reich Gottes. Und das ist letztendlich das, was wir tun können. Und ich habe ja so ein bisschen jetzt versucht hier, indem was ich so erzählt habe, so ausgehend von Jona, so ein bisschen zum Herz Gottes auch zu kommen. Ich habe auch gesagt am Anfang, manchmal gut ein bisschen innezuhalten und über seinen eigenen Weg nachzudenken. Und Gott möchte dich gebrauchen. Und er möchte dich gebrauchen, ob du dich jetzt gerade so fühlst oder nicht. Gott möchte dich gebrauchen. Er sucht nicht nur diese Überflieger, die denken, sie können alles. Er sucht auch die Leute, die schwach sind und denken, ich bin eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Wenn du das denkst, dann hast du hervorragende Qualitäten fürs Reich Gottes. Und Gott möchte dich gerne gebrauchen. Und er hat eine Berufung für dich, er hat einen Plan mit dich und Gott ist auch mit dir. Du brauchst die Sachen ja auch nicht alleine machen. Auch Jona braucht die Sachen nicht alleine machen, sondern Gott war mit ihm. Ja, und Gott ist mit uns. Und wir können Gottes Hand sein, wir können Gottes Mund sein, wir können die Menschen trösten, wir können die Liebe Gottes weitergehen. Durch uns kann Gott hier erfahrbar werden. Wir sind dazu erwählt. Und für diesen Kurs kann man sich immer wieder neu entscheiden. Ich denke, wir nehmen einfach eine Zeit und denken mal nach über unser Leben. Ja, wenn du auf Kurs bist, super, geh voran, fühl dich ermutigt und bestärkt. Wenn du erkennst, oh, ich bin nicht so ganz auf Kurs, dann hast du die Möglichkeit, deinen Kurs zu korrigieren. Ja? Und der Herr ist mit dir. Und der Herr will dich führen. Und du bist zu gebrauchen. Ja? Und der Gott will dich auf Kurs bringen, will dich erheben, auch aus negativen Gefühlen, aus negativen Gedanken, um an seinem Reich mehr und mehr Anteil zu haben. Und ich denke, wir nehmen uns einfach eine Zeit der Stille. Wir wollen uns ein bisschen Stille nehmen.